ARD. SWR Kultur. Forum.
Fight the Power. Wie viel Protest braucht die Popmusik? Mein Name ist Eva Röder. Popmusik kann den Zusammenhalt stärken, Menschen mobilisieren, gegen Unterdrückung aufstehen. Von Where Have All the Flowers Gone, von Pete Seeger, Aretha Franklins Respect, Macht kaputt, was euch kaputt macht, von Tonsteine Scherben oder Beyoncés Freedom bis hin zu Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Es ist auch nur ein winziger Bruchteil kultgewordener Protestsongs. Wir werden noch über viel mehr Songs reden in dieser Sendung. Aktuell sorgt aber ein Auftritt der Rap-Formation Bob Villain, bei dem sie den Tod israelischer Soldaten fordert, für Debatten. Wie weit darf musikalischer Widerstand gehen? Wie haben sich Protestsongs im Laufe der Jahre entwickelt? Und kann Protest im Pop heute überhaupt noch glaubwürdig sein, wenn doch Vermarktung so ein entscheidender Teil der DNA des Pop ist? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Jakob Jatzer von der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Markus S. Kleiner, Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Und er hat auch aktuell ein Buch zum Thema geschrieben. Keine Macht für niemand, Pop und Politik in Deutschland heißt es. Und Jenny Zülker ist dabei, Journalistin und Autorin. Frau Zülker, ich habe eben schon Bob Villain erwähnt. Die waren letztens auf dem Glastonbury Festival und haben dort eben unter anderem sich entsetzt gezeigt über das Sterben in Gaza, aber eben auf eine Art und Weise, dass sie den Tod israelischer Soldaten fordern. Auch antisemitische Parolen sollen gefallen sein. Heißt es so ein bisschen, wenn sowas passiert, dass Musikerinnen sich vielleicht besser raushalten sollten aus der Politik?
Ja, das ist ja die große Frage. Ich finde eigentlich, dass sich niemand raushalten sollte aus der Politik. Ich erwarte eigentlich von allen Menschen und natürlich auch von PopmusikerInnen, wieso denn nicht, das Interesse und den Wunsch, sich einzumischen, wenn es denn irgendwie nötig und sinnvoll und möglich ist. Und die Frage ist halt, ob man mit Parolen, also mit gewalthaltigen Parolen gegen Gewalt demonstrieren kann. So, das ist halt was mir schwerfällt zu verstehen. Ja? Also es gibt einen Rahmen, wo sowas auch möglich ist. Aber gegen einen Krieg zu demonstrieren, bei dem Menschen sterben und man will ja eigentlich den Krieg beenden und dann das mit einer Aufforderung zu Tod zu verbinden, das finde ich wirklich problematisch.
Herr Biazza, wie sehen Sie es? Ist Pop das richtige Format dafür? Ich meine, der schreit natürlich immer so nach einfachen Parolen.
Naja, die natürlich dann Gefühle mobilisieren kann oder so. Ich würde jetzt im konkreten Fall absolut zustimmen, dass das eine gewisse Widersinnigkeit hat. Ich würde aber diese bisschen akademische und womöglich auch mittlerweile etwas abgegriffene These, dass Pop eigentlich gar nicht unpolitisch sein kann, selbst wenn er das will, mindestens mal probehalber mal wieder in den Raum stellen. Und denke da jüngeres Beispiel an das neue Album oder das aktuellste Album von Sherritt David, wo sie irgendwie ja eigentlich nur Skinny im Bikini Party auf der Yacht, die mit Elon Musk machen will. Und das ist aber natürlich, also das ist keine Protestaussage, aber es ist natürlich irgendwie in seiner Kapitalismushörigkeit und in seinem womöglich Antifeminismus trotzdem auf seine ganz eigene Art irre politisch.
Wobei man da ja wieder fragen kann, Herr Kleiner, oder wenn man jetzt so Shirin David als Beispiel nimmt, ist es jetzt antifeministisch oder ist es gerade feministisch, ist es ernst gemeint, ist es ironisch gemeint, allein diese Interpretationsmöglichkeiten, könnte man ja auch sagen, da eignet sich das gar nicht, da irgendwie politisch zu werden, da hält man sich dann lieber raus, weil man irgendwie keine, entweder zu einfache Botschaften vermittelt oder es nicht eindeutig genug macht, oder?
Wenn wir mit Shirin David anfangen, dann ist das erstmal ein Angebot. Man schaut, wie Medien darauf reagieren, ob sie es politisch interpretieren, feministisch interpretieren, postfeministisch interpretieren und so weiter. Das ist einfach ein Angebot zur Interpretation. Pop und Politik können zusammengehören und die Geschichte der Popmusik ist politisch. Sie müssen aber nicht zusammenfallen. Im Fall von Glastonbury, von Bob Villain ist es so, hier spricht Hass. Hass gegen Menschen, Hass gegen eine Nation und es ist ein Aufruf zur aktiven Gewalt und dagegen müssen wir uns wehren auf den Bühnen der Popkultur, dass man Kritik übt, Protest übt. Man muss ja natürlich wissen, in welchem Rahmen, auf welcher Bühne stehe ich, wie ist mir das als Musikerin möglich im Rahmen eines Songs, in einer Zwischenansage und so weiter. Was wir bei Glastonbury gesehen hatten, hatte nichts Politisches mehr. Es war ein Agitationsaufruf zum Hass und zur Vernichtung und war für mich eine Entwertung als politisches Statement, was ja auch durchaus legitim und wichtig gewesen wäre.
Ja, da wollte ich mal einhaken. Ich habe ein wunderbares Beispiel dafür, wie man gegen einen Krieg demonstrieren kann und das ganz anders machen kann. Und zwar, weiß nicht, wer wer von Ihnen das kennt, es läuft ja gerade der Dokumentarfilm über John und Yoko, One to One von Kevin MacDonald, der über die politischen Aktivismus von John Lennon und Yoko Ono natürlich, also davon erzählt und auch ganz viele Dinge nebenbei erzählt. Das ist 1970 bis 72 spielt er ungefähr, also während der Hochzeit des Antikriegsprotestes gegen den Vietnamkrieg. Und da gibt es eine Szene, da gab es ein Konzert von Ray Conniff, also diesem Easy-Listening-Schlagertypi, der da mit seinen Ray Conniff-Singers im White House auftritt zu irgendeiner Veranstaltung und vor Nixon spielt. Und das Ganze ist aufgezeichnet worden, das zeigt der Film halt auch. Und bevor so ein wahnsinnig kitschiges, ganz toller Song aus den 30ern gesungen wird, Ma, He's Making Eyes at Me, also so ein Liebeslied, steht da eine dieser Conniff-Sängerinnen in ihrem komischen Tüllkleid und hält ein Plakat drauf, selbst gemacht, auf dem steht Stop the Killing, und sagt, bevor die anfangen zu singen, sie möchte den Präsidenten auffordern, den Krieg zu beenden, und wenn er doch an Gott glaubt, dann kann er doch nicht ernsthaft da irgendwie Bomben schmeißen und so. Und dann fangen die an, dieses Lied zu singen. Danach gab es natürlich Ärger und so, ne? Aber das fand ich so eine fantastische und sehr rührende Art des sehr, sehr friedlichen Protestes gegen einen Krieg und dann auch noch genau an der richtigen Stelle, nämlich vor dem Präsidenten, der tatsächlich was machen kann.
Ja? Das ist ja jetzt aber ein Protest, den die Künstlerin ausspricht bei einem Live-Auftritt, und dann gibt es ja noch Protest innerhalb der Songs. Wollen wir mal darauf ein bisschen näher eingehen, Herr Kleiner? Wie hat denn das eigentlich angefangen? Was sind denn so die ersten, ja, nennen wir mal Pop-Protest-Songs?
Ja, wenn wir Woody Guthrie haben als einen der ersten, der sozusagen seine Musik als eine Form der politischen Agitation verstanden hat, zu seiner Gitarre gesagt hat, this machine kills fascists, dann ist hier eine der Wurzeln so in den frühen 20. Jahrhundert, wo man sagt, dass eine Politik der Sichtbarkeit über Popmusik betrieben werden soll, dass Themen, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so präsent sind, die von politischen FührerInnen kritisiert oder marginalisiert werden, weggedrängt werden, zur Sichtbarkeit kommen, dass man Menschen empowert, die soziale Ungerechtigkeit erleben, die unterdrückt werden, und dass man denen eine Bühne gibt, ein Forum gibt, in den Songs selbst oder dann auf den Bühnen, indem man inzwischen Ansagen, politische Kommentare abgibt. Das hat sich sozusagen aus einer der Urszenen, Woody Guthrie. Dann haben wir natürlich Bob Dylan, der mit seinen Protestsongs wirklich ein Weltpublikum erreicht hat. Aber in den Zwischenräumen haben wir etwas, was meistens vergessen wird, nämlich die Entstehung der modernen Rockmusik als ein Schwarzwerden weißer Musik Anfang der 1950er Jahre in den USA, wo auf einmal der weiße Country, der dominant war, mit dem schwarzen Rhythm und Blues verbunden worden ist und eine vollkommen neue Musik entstanden ist und auch neue KünstlerInnen auf den Bühnen stattfinden konnten. Sie ist aber sofort enteignet worden von weißen Musikerinnen, die sich diesen Rock'n'Roll als eine doch weiße Geschichte angeeignet haben und damit erfolgreich waren. Und bei diesen Szenen müssen wir uns mehr auseinandersetzen, also mit den Geburtsstellen Anfang des 20. Jahrhunderts und dann Mitte des 20. Jahrhunderts, um zu verstehen, worüber wir heute eigentlich sprechen.
Frau Zirker, was meinen Sie? Herr Kleiner hat es schon erwähnt, also eigentlich Pop an sich ist ja qua Geburt schon irgendwie aus der schwarzen Musik entsprungen oder es hat sich eben verbunden, was sowieso schon immer eine marginalisierte Gruppe war und auch ist. Ist es dann einfach schon aufgrund der Existenz schon etwas Politisches?
Für mich auf jeden Fall. Ich wollte noch ergänzend sagen, natürlich ist das auch in der schwarzen Musik schon alles schon drin gewesen, also in Old Man River oder solchen alten Stücken.
Blues, auch schon kommen. Blues,
genau, und Jazz-Musik. We All Work While the Fox Plays. Das sind alles schon auf jeden Fall politische Aussagen. Da bin ich natürlich klar, weil das eine marginalisierte Gruppe ist und das eben in der Musik drinsteckt. Ich glaube ja sowieso, dass das Private auch politisch ist und dass jeder Mensch politisch ist und sein sollte und dass gerade jetzt angesichts der globalen Krisen es auch wirklich zu nutzen ist. Also ich würde mich freuen, wenn sich viel mehr Menschen das glauben würden, dass sie mit ihrer politischen Meinung oder mit irgendeiner Art von Parole vielleicht was erreichen können. Also ich würde hoffen, dass das eine Kraft ist, die dadurch entstehen kann und dass es da drin steckt. Ich meine, man kann Pop schon gar nicht und auch solche Sachen wie Schlager und so nicht, wenn man die im weitesten Sinne zu Pop zählen möchte, kann man auf jeden Fall nicht nehmen, dass es natürlich auch viel mit Eskapismus zu tun hat. Man könnte also auch argumentieren, wieso soll das denn alles politisch sein? Ich gehe doch gerade dahin, weil ich eben mal nicht politisch denken möchte und weil ich keine Parolen hören möchte, dann möchte ich einfach nur entspannende und schöne Musik hören. Aber ich sehe das anders.
Sie haben eben selber schon mal die Fragen gestellt, wann fängt Politik im Pop an? Ich könnte ja bei jedem Liebeslied auch schon sagen, naja, allein die Stellung, wer Mann will Frau, Frau will Mann, wie verhalten die sich gegenseitig, ist auch schon ein politischer Akt, je nachdem, was man da so für einen Status schafft innerhalb des Songs, oder?
Würde ich so unterschreiben, ja. Also das ist das, was ich noch allgemeiner versucht habe zu sagen vorhin. Und ich würde, glaube ich, mal so, sei es nur aus sportlichem Ehrgeiz, versuchen, so ein bisschen die Gegenposition zu ergreifen. Ich finde es auch unheimlich schön und es gewinnt eine tolle Kraft, wenn ein Song auch noch eine tolle Aussage hat und eine starke, gerne auch politische oder gesellschaftliche Aussage. Aber einem Künstler quasi vorzuschreiben, haben wir jetzt nicht gemacht, aber es von ihm zu erwarten, das in der Kunst zu tun, glaube ich, unterschätzt ein bisschen, wie unterbewusst Kunst einfach doch entsteht und dass man zumindest bei echten, tollen Künstlern oft halt nur das rauskommen kann, was im Moment rauskommt. den Anspruch, zumindest mal an die Kunst zu formulieren, dass sie was zu transportieren hat oder dass es doch besser wäre, wenn sie es transportiert, den würde ich, glaube ich, nicht. Und auf privater Ebene kann ich immer noch jeden verstehen, der sich nicht zu allem äußern möchte. Auch um nicht, wir hatten vor kurzem die Situation, dass die Idols dafür beschimpft wurden, sich noch nicht zum Nahostkonflikt geäußert zu haben, woraufhin sie dann ein bisschen hohl gedreht haben und sich permanent äußern müssen jetzt. All das bräuchte ich weniger dringend.
Herr Kleiner, wie sehen Sie es? Leben wir in Zeiten, jetzt Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler reden von Polykrisen, müssen da auch Popkünstlerinnen, Popkünstler einsteigen?
Pop wird nicht die Krisen der Welt lösen und wird nicht die Probleme der Politik lösen. Aber Pop hat eine unglaublich starke Stimme, weil es eben Millionen Menschen erreicht, Popmusik eine Meinung anzubieten, eine Haltung anzubieten, eine Ermutigung anzubieten, eine Stärkung anzubieten, eine Sichtbarkeit anzubieten. Das ist wahnsinnig viel. Popmusik muss nicht politisch sein. In allen Gesprächen mit MusikerInnen, die ich hatte, die erste Antwort war immer so, nein, nein, Pop muss nicht politisch sein, aber. Und mich hat in dem Buch, in meinem Buch, aber auch generell, wenn ich mit Popmusik umgehe, interessiert das Aber. Mich interessiert nicht Philipp Poisel, wie kann ein Mensch das ertragen? Um dann die Befindlichkeit sozusagen zum Politischen zu machen und die Überwältigung der Welt, das interessiert mich persönlich nicht. Mich interessiert es, wenn ich einen Kommentar zum Geschehen bekomme, zum Zeitgeschehen bekomme, zur Gesellschaft bekomme, dann wird Popmusik für mich total spannend und interessant. Wir müssen immer darauf warten, was auch Medien daraus machen, wie Songs hochgejazzt werden. Und das Idols-Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, zu sagen, wie ist eine Band, die durchaus politisch war. Der Song Mother ist natürlich extrem stark, wenn es um Sexismus, Misogynie und so weiter in unserer Gesellschaft geht. Zu sagen, wann wird sie genötigt, politische Stimmengeberin zu sein und wie stark sind denn die Musikerinnen selbst politisch aufgestellt, damit sie wirklich ja, Meinungen äußern können, die stark sind, die sie begründen können und nicht nochmal so ein Statement raushauen. No war, no war ja. Statement interessiert
Frieden
niemanden.
Frieden auf der Welt ja. Will irgendwie jeder. Ne?
So. Ein bisschen Frieden war Nicole und das war kein Pop.
Okay, aber Herr Kleiner, lassen Sie uns doch direkt mal weiterreden. Wie hat sich das denn im Laufe der Jahrzehnte entwickelt? Wir haben die 60er Jahre, klar, da war ein, gefühlt im Nachhinein zumindest, ne, das können Sie jetzt noch mal richtig einordnen, ein Widerstand nach dem nächsten, besonders präsent auch hier noch weiterhin weiße MusikerInnen. Wie hat sich das entwickelt?
Popmusik war, wenn sie sich politisch verstanden hat, immer ein Einspruch gegen die Normalität der Alltäglichkeit. Das, wofür alte weiße Männer heute kämpfen, die Rückkehr zur Normalität und Konservatismus, Traditionalismus. Und Popmusik ist aufgestanden, vor allem als eine Musik von jungen Generationen für junge Generationen, die Welt ein bisschen in Unruhe zu bringen, produktiv zerstörerisch zu sein, Haltungen anzubieten, etwa im Kontext mit Rassismus in der Gesellschaft, mit Sexismus, mit sozialer Ungerechtigkeit, mit Fragen des Krieges. Und das konnte man machen, etwa in Musiktraditionen wie dem Punk, das konnte man aber auch machen wie Pink, die mit Mr. President sozusagen eine Reise mit George W. Bush genommen hat und mit ihm diskutieren wollte, warum führst du diese Kriege? Und das ist das Wichtige für mich. Pop ist das große Nein zur Welt in ihrer Normalität und in ihrer Alltäglichkeit und in diesen Gewohnheiten, wie man denkt, naja, ist halt so, kann nicht weitergehen. Und insofern ist Pop durchaus utopisch. Und diese Spur gibt es seit den 1950er Jahren und zieht sich bis in die Gegenwart durch. Politische Popmusik ist nicht weniger geworden, sondern man muss genau hinschauen, wo sie stattfindet. Und eine stabile Konstante war immer, also seit Ende der 70er Jahre, der Punk international und national.
Frau Zürcher, Punk ist ja nun aber auch so eine Richtung, die schon eigentlich quasi entstanden ist als Widerstand. Die ist ja in sich, egal worüber da jemand singt, an sich schon Widerstand. Wie ist das jetzt im Vergleich mit anderen Musikrichtungen?
Einerseits kann es im Text sein, bei Punk ist das sowieso der Fall, aber ich meine, die Scissor Sisters mit I Don't Feel Like Dancing oder solche Stücke, die halt so Stücke, die eigentlich eine ganz andere Art von Musik erstmal zeigen, aber dann trotzdem einen politischen Hintergrund haben, kann auch ein körperpolitischer sein, kann natürlich um Sexismus gehen, kann um Homophobie und so weiter gehen, da diese Chancen sind ja trotzdem da und ich finde es auch nicht schlecht, wenn man No War ruft, ja. Also warum soll man das nicht tun? Ich erwarte von den Leuten ja nur, dass sie ihre eigene tatsächlich empfundene Haltung da aussprechen. Und ich glaube, dass momentan, wo wirklich viele Menschen irgendwie unsicher sind, Angst haben und diese ganzen Krisen, wie gesagt, alle viel stärker empfinden als noch vor 20 Jahren oder sowas, auch wenn sie teilweise schon da waren, warum sollen die das dann nicht auch ausdrücken und damit sagen, ich mache mir übrigens gerade Sorgen und ich glaube, das und das ist die richtige Methode. Das muss ja gar nicht unbedingt im Text sein. Und da ist dann wieder egal, welche Musik das ist. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn im Schlager da mehr drauf geachtet würde.
Wie kann sich das musikalisch ausdrücken?
Was fängt ja schon da an, was man sich für eine Band zusammenstellt? Ich fand zum Beispiel immer die ganze Ska-Szene, diese Neo-Ska-Szene der 80er aus Großbritannien wahnsinnig politisch, weil die eben gelebt haben, dass Schwarz und Weiß zusammen Musik machen und das war bewusst alles so gesetzt und das hat man bewusst gemacht. Man hat bewusst gegen Rassismus damit demonstriert und hat natürlich die Texte dementsprechend auch noch gewählt. Aber allein schon, wenn man sich überlegt, mit wem man spielt, wie viele Frauen sind auf der Bühne, wie viele People of Color sind auf der Bühne, wo sind die und so weiter, das sind alles schon politische Aussagen, die man natürlich auch benutzen kann. Wo spielt man, spielt eine Rolle? Wie viel Geld nimmt man von den Leuten, die da hingehen? Also wie kann man die Ticketverkäufe beeinflussen? Das sind auch alles politische Aussagen.
Ja, wenn ich da ergänzen darf, also bei einer Band wie X-Ray Specs, britische Punkband, war es so, dass eine Sängerin war und in einer Punkband, sie war sehr machistisch geprägt und das war eine Sängerin und dann wurde ein Instrument integriert, das es vorher im Punk noch nicht gab, nämlich das Saxophon, das wurde von Laura Logic gespielt und das alleine schon eine politische Haltung, wie es die Band besetzt, also das möchte ich stärken und andererseits, welche Instrumente integriert man in Punk, weil man denkt, das ist halt eben DIY und du musst eigentlich gar nichts können und so weiter, das muss ein bestimmtes Soundbild haben und hier wird was unterbrochen. In Deutschland war das Hansa Plast Ende der 70er Jahre. Auch eine Punkband, die nochmal die Zusammensetzung einer Band neu definierte für Punk.
Ich würde sagen, dass sich oft das aber gezeigt hat über die Geschichte in ästhetischen Brüchen der Musik. Also Nirvana, die mit Grunge die Selbstgefälligkeit und die Auftupiertheit dieses gigantischen Stadionrocks attackiert und zerfetzt haben. Oder der Rap, der ja genuin mal darauf basiert, dass man Musik von anderen, bitte in Anführungszeichen gesprochen, klaut und zu was Eigenem macht, ne? Also sampled und in was Eigenes verwandelt und damit quasi die Produktionsmittel für die Musik demokratisiert. Also dieser Urschritt dieser Musik ist natürlich ein ästhetischer Bruch und aber auch ein irre politischer Vorgang.
Deswegen ist das auch alles immer da. Also die Politik ist einfach da, ob wir das nur wollen oder nicht. Ja.
Jetzt haben wir schon die vielen verschiedenen Ebenen angesprochen. Widerspricht sich da, sagen wir mal, ich will eine klare politische Aussage machen, ich möchte vielleicht ja wirklich auch Menschen irgendwie mobilisieren oder meine Fans bewusst ansprechen, das dem künstlerischen Anspruch, weil manchmal ist subtil vielleicht auch einfach schöner und einmal um die Ecke gedacht. Gibt es besonders anspruchsvolle, tolle, wahnsinnig gut gemachte Popsongs, die trotzdem eine eindeutig klare politische Botschaft haben, Ihrer Meinung nach?
Fangen wir erstmal simpel an. Franz Josef Degenhardt, Wölfe mitten im Mai 1965, ist das erste Lied, politischer Liedermacher, Anwalt, das sich zum ersten Mal nach 20 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, explizit in einem Lied der Shoah zuwendet und gegen das Vergessen in der Vergessensrepublik, die BRD hieß, angesungen hat. Und er hat als Anwalt, weil er als Liedermacher wahnsinnig erfolgreich war und gutes Geld verdient hat, war er APO-Anwalt und hat politisch Verfolgte umsonst vertreten und ist dann später aus der SPD geflogen, weil er einen Lokalwahlkampf für die Deutsche Kommunistische Partei unterstützt hat. Das ist ein Musterbeispiel, Franz Josef Degenhardt in Deutschland. Wir haben aber, und das ist jetzt keine Weltmeistermusik, also keine Musik, wo man sagen würde, wow, das sind die schönsten und größten Lieder, aber es ist eine Verbindung zwischen Leben, Musik und Politik, also wo man es gar nicht trennen kann in bewegten 60er Jahren. Wir haben eine kalifornische Punkrock-Band wie Bad Religion, die zur Hälfte zum Beispiel der Band einen akademischen Background haben und die einfach den perfekten, melodiösen Punkrock-Song spielen, also in ihrem Genre drin und starke politische Botschaften in jedem Song haben, die aber eben auch tanzbar sind, erlebbar sind, spürbar sind und nicht nur Kopfmusik sind für KopfnickerInnen. Und Rap ist ein ganz wunderbares Beispiel. Public Enemy, Fight the Power. Ein fantastischer Song, der radikal gesellschaftskritisch ist, gegen Marginalisierung der schwarzen Bevölkerung in den USA opponiert hat. Und das ist ein perfekter Track gewesen, also für mich ein perfekter Rap-Track gewesen. Das finden wir in der Geschichte der Popmusik durchgehend, dass wir in Anführungsstrichen perfekte Songs, das heißt innerhalb des Genres, nicht nur die Genre-Regeln neu definiert haben oder erfüllt haben, sondern Melodie, Haltung und Emotion miteinander verbunden haben.
Wie sieht es aktuell aus? Alle Tabus wurden mal gebrochen, alle Musikrichtungen irgendwie etabliert. Frau Zülker, haben Sie ein paar Protestsongs, die jetzt noch nicht so alt sind, wo Sie sagen würden, boah, das ist einfach nochmal was Neues, was Gutes, was Besonderes?
Viele. Ich meine, ich bin einfach qua Geschmack, mag ich ja Retro gerne. Aber ich war zum Beispiel immer natürlich großer Fan nach wie vor von Rage Against the Machine.
Oh, ja.
Weil ich finde, dass das so eine. Ja, weil, ja. Weil diese Zeile, some of those that work forces are the same that burn crosses, und die Art und Weise, mit welcher Verwunderung und Verzweiflung und in diesem Gestus das vorgetragen wird. Das hat mich immer sehr, sehr berührt. Und da sehe ich auch, das ist natürlich Rage. Das ist schon auch ein Aufruf, ne? Also man soll schon wütend sein. Wut an sich, finde ich, aber ist noch nicht Aggression. Das muss man wirklich unterscheiden. Und insofern habe ich bei Rage Against the Machine immer gedacht, das ist für mich eigentlich die perfekte Protestband. Die haben sowohl die lyrischen und dichterischen Qualitäten als auch irgendwie die richtige Haltung, als auch die Authentizität, das alles vorzutragen. Danach gibt es natürlich noch viel mehr, aber ja, also das ist, finde ich, eine der größten Bands in der Beziehung.
Herr Wertzer, Sie sind ein bisschen jünger in der Runde. Haben Sie noch ein paar aktuellere Songs, wo Sie sagten, boah, das ist jetzt mal was, jetzt war schon alles da, aber die hat jetzt noch mal einen draufgesetzt oder so?
Jetzt wurde mir Rage Against the Machine natürlich weggenommen. Ja, das da hätte ich jetzt, da, das wäre jetzt noch der Moment, wo ich mein Stegreif-Referat noch hätte halten können. Ich glaube, ich finde es gerade spannend, wenn Songs die eigene Bubble so ein bisschen anbohren und gucken, wie sicher sie so steht. Also Oktober in Europa von der Antilopen-Gang. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein klassischer Protestsong ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr politischer Song, wofür sie plötzlich von allen Seiten kritisiert wurden, außer von der Bild, die es dann total toll fand. Und wenn man Gewissheiten mal so komplett durcheinander würfelt, also eine Antilopengang, die AfD hat in Nordrhein-Westfalen Anfragen gestellt, ob der Verfassungsschutz Erkenntnisse über die Band hat und so weit links verortet man die. Und die wird plötzlich von der Bild gelobt für Kritik an linkem Antisemitismus. Das war so der letzte Song, bei dem ich wirklich lang da saß und drüber nachgedacht hatte, was macht der gerade mit mir, warum funktioniert er so gut?
Entstanden nach dem 7. Oktober,
genau.
Und der sich eben genau mit dieser Kritik auseinandersetzt, ja.
Childish Gambino wäre etwa, This is Not America, ein ganz aktueller Rap-Song oder relativ aktueller Rap-Song, der sich mit dem Umgang, also mit der schwarzen Bevölkerung in Amerika aus dem Blick der weißen Bevölkerung auseinandersetzt, mit den Themen der Gewalt in Amerika, Waffenrecht und so weiter. Das ist ein ganz aktueller, spannender Song. Wir haben natürlich Agne Kid Joe in Deutschland, eine wunderbare Punkband, die einen Song gemacht haben, What AfD Thinks We Do. Und dann geht es damit, dass die Mythen der AfD, dass natürlich die Antifa staatsfinanziert sei, nochmal aufgreifen in einem Popsong und dieses Narrativ gegen die Wand spielen und ironisieren. Auch ein sehr, sehr starker Song. Und davon gibt es auch, also es gibt aktuell viele Protestsongs, die aber einen Fokus haben, vor allem auf rechte Bedrohungsallianzen, die Zunahme rechter Gewalt, des Neofaschismus und kaum Songs, die sich etwa dem Klimawandel zuwenden. Hm. Enno Bunger ist einer der wenigen Künstler, der in seinen Liedern immer wieder den Klimawandel auseinandersetzt. Die Generation Greta, wie man sie nennt, oder die Fridays for Future Bewegung, hat keinen Soundtrack zur Rebellion gehabt. Und das ist für mich sehr auffallend und sehr interessant, dass hier Musik nicht als Medium der politischen Agitation verstanden wird.
Wenn man jetzt Körperpolitik und damit auch Feminismus, Sexismus und so weiter mit da reinnimmt, dann finde ich schon, dass auch solche Leute wie Megan Thee Stallion, die ich ja sehr, sehr liebe, auf eine Art wahnsinnig politisch sind, weil die eben körperpolitisch ist. Und in so einem Song wie Plan B, da geht es ja tatsächlich um so Abtreibungspillen. Und das, was in den USA ja gerade ein super aktuell hochpolitisch und brisantes Thema ist, Abortion Rights, Yes and No und so weiter. Und von daher, es gibt es schon gerade bei diesen ganzen wirklich hervorragenden Rapperinnen, schwarzen Rapperinnen, die gibt es schon auch eine politische Ebene. Das hat natürlich viel mit Selbstermächtigung zu tun und mit Klassismus, aber eben auch auf jeden Fall mit Misogynie.
Würden Sie sagen, dass Pop tatsächlich auch irgendwas verändern kann, wirklich politischen Einfluss auch nehmen kann, außer jetzt ein paar Menschen aufmerksam zu machen auf Probleme?
Ich bin sicher, ja. Also hätte Taylor etwas konziser und etwas mehr auf den Punkt hin gearbeitet, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, ich weiß nicht, ob es dann ein anderes Wahlergebnis gegeben hätte, aber vorstellbar ist das. Oder wenn das von längerer Hand eingefädelt gewesen wäre. Ich halte die Swifties für eine riesige Macht.
Also wenn Taylor Swift sich früher gegen Trump explizit gewendet hätte.
Genau, genau. Oder wenn die also nicht nur gesagt hätte, vote, sondern irgendwie noch ein paar Sätze dazu mehr gesagt hätte. Ja? Also zum Beispiel. Und abgesehen davon ändert Kunst ja auch in einem selber was. Und wenn man die ganze Zeit Parolen mitsingt, die bestimmte Aussagen machen, dann verinnerlicht man das ja. Musik ist ja so eine ganz tolle Art und Weise, an das Unbewusste ranzugehen. Also erst passiert so den Sound, den man sowieso erstmal nur wahrnimmt und dann singt man diese Texte mit. Es gibt ja auch diese ganzen Beispiele von Menschen, die Texte mitsingen, die sie gar nicht verstehen, aber trotzdem irgendwann da mal drauf kommen, was sie da die ganze Zeit singen. Ne? Also, und das kann auf jeden Fall, das kann einen selber verändern und die Welt zu verändern, fängt ja mit einem selber an, um das mal so ein bisschen altmodisch und flach zu sagen, aber das stimmt ja. Ja.
Kann natürlich dann aber auch gefährlich sein und missbraucht werden.
Natürlich, wir haben ja natürlich genau, natürlich. Gibt's alles auch in alle Richtungen.
Trump wagt es ganz selten, nicht gegen jemanden zu schießen. Und einer, also der größte Rockstar der Welt, ist Bruce Springsteen. Und Trump wird es niemals wagen, Bruce Springsteen zu kritisieren. Weil dann wäre sein America, Make America Great Again hart gefährdet. Und das zeigt schon, dass es eine Wirkmacht, wie bei Taylor Swift auch, von Popstars gibt, wenn sie eine Größe erreicht haben, dass sie gesellschaftlich so relevant sind, dass auch die Politik nicht wegsehen kann. Das Problem ist, dass ein Großteil der Popmusik kann stattfinden, kann sagen, was sie möchte, aber eigentlich von der politischen Macht, wenn wir in Demokratien leben, naja, nicht wirklich ernst genommen wird. Man schmückt sich gerne mit MusikerInnen, weil man dann cool und lässig sein will. Man geht mit der Gitarre ins Kanzleramt oder oder wie Bill Clinton muss er seine Gitarre da rumschleppen beim Walk durch Washington. Und das sind so Gesten, aber sobald wirklich ein Star so mächtig ist, dass er zur Persönlichkeit der Zeitgeschichte wird, dann nimmt Politik Pop ernst. Songs selber werden niemals als Gefahr wahrgenommen, wenn wir in einer Demokratie leben.
Wobei natürlich da auch die Gefahr steht, dass der Song dann ja quasi eine Eigendynamik entwickelt oder siehe Bruce Springsteen, Born in the USA, ja sogar als Wahlkampfsong der Republikaner dann missbraucht wurde, in seinen Augen zumindest, was ja eigentlich eine totale Kritik war. Also und da ja offenbar auch funktioniert hat. Ne? Also ist es dann vielleicht doch eine zu große Gefahr dieser manipulativen Kraft, Herr Biazer, wie sehen Sie es?
Also ich bin mit dem Zusatz, glaube ich, komplett bei Frau Zülker. Ich würde sagen, einen ganz direkten Einfluss auf die Welt hat er natürlich nicht. Keine Steuerpolitik wurde verändert, weil irgendwer gesungen hat, dass man das machen sollte.
Wäre auch ein sexy Song.
Taxman von den Beatles.
Stimmt. Es ist möglich. Aber die Veränderung in einem selbst, ja, absolut. Und zwar genau über das Gefühl und auch lang bevor man oder zumindest ohne, dass man den Inhalt zwangsläufig versteht, um doch noch das Mini-Referat zu Rage Against the Machine zu machen. Der Mensch, der die entdeckt hat, dessen Name mir natürlich gerade nicht mehr einfällt, ist in den Übungsraum gekommen, nachdem er ein Demo-Tape gehört hat und hat denen gesagt, your music makes me wanna fight. Mhm. Weil diese Musik einfach so eine unfassbare Energie und Kraft entwickelt hat, dass man den Text nicht verstehen musste, um zu spüren, worum es bei dem Ganzen geht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, Trump hat, also für seine Verhältnisse natürlich dann doch wieder enorm zahm vom talentless Musician Bruce Springsteen oder so, oder dem höchst überschätzten oder irgendwie sowas, immerhin gesprochen.
Die große Freundschaft mit Obama war ganz wichtig, den Podcast, den sie zusammen aufgenommen haben. Da war er wirklich auf der Höhe auch einer Macht, die Musiker in Amerika selten bekommen. Aber es gibt eine schöne Geschichte aus Deutschland vielleicht an der Stelle, Tonsteine Scherben. Und zwar war Keine Macht für niemand, war eine Auftragsarbeit der Bewegung 2. Juni und aus dem Fritz-Teufel-Kreis heraus, weil man da sagte, Rio, so Rio Reiser, Sänger Tonsteine Scherben, bitte schreib einen Song und wenn den die Leute hören und danach unmittelbar auf die Straße rennen und die Gesellschaft auf links drehen. Das war dann Keine Macht für niemand. Die Reaktion von Andreas Bader war, das ist kitschiger, schlapper Scheißdreck. Mhm.
Genau. Wobei Bewegung 2. Juni ja auch eine Terrororganisation war.
Also ich wollte nur sagen, das ist aber in den USA tatsächlich die Tradition ja noch viel länger ist, dieses Pop und Politik tatsächlich zu mischen. Frank Sinatra, also alle möglichen großen Stars sind deutlich eingetreten, immer schon im Wahlkampf. Ne? Also das ist einfach wirklich üblich. Das hat in Deutschland ja historische Gründe, dass der Deutsche nicht so gerne mit seiner politischen Meinung hausieren geht, ne? Weil er auch so lange so eine wirklich beschissene Meinung hatte, so ungefähr. Also die Deutschen haben gelernt, darüber das Maul zu halten. Eigentlich ist das in anderen Ländern, vor allen Dingen in den USA jetzt als Beispiel, wirklich üblich. Und da wird das benutzt und eingesetzt und da ist diese Verbindung, die wird überhaupt nicht in Frage gestellt.
Fight the Power, wie viel Protest braucht die Popmusik, heißt das Forum heute bei SWR Kultur mit mir, Eva Röder, und der Autorin Jenny Zülker, dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Professor Markus S. Kleiner und Jakob Biazer von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben jetzt die ganze Zeit gefragt, wie viel Protest braucht die Popmusik, wie viel Pop braucht der Protest? Muss irgendwie jede Bewegung eigentlich ihren Soundtrack haben, um weiterzukommen? Also wir haben ja schon gesagt, okay, alleine der Pop kann vielleicht nicht viel reißen, aber er kann vielleicht ja was dazu beitragen.
Also es hilft auf jeden Fall, weil Musik ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, Musik so erstmal das Unbewusstsein anspricht, sich natürlich auch leichter merken lässt. Das ist ja auch so ein großes Ding. Man kann ja ewig lange Dinge plötzlich sich merken, wenn man die mit Musik verbindet. Das ist ja ein alter Trick so. Also insofern hilft das bestimmt jeder Bewegung. Und natürlich kann das auch eine Stimmung total beeinflussen. Und das ist dann wieder die Frage, ist das attraktiv? Ist die Bewegung vielleicht dadurch attraktiver, weil halt die Musik auch noch gut dabei ist? Ja? Also laufe ich lieber in dem, wo irgendwie beschissene Musik läuft oder gar nichts und Leute rumschreien, oder laufe ich lieber in einem Block mit, wo gute Musik läuft, Songs, die ich auch noch kenne, so. Ja? Also man kann damit tatsächlich auch vielleicht Menschen dazu bringen, mitzumachen.
Aber da stellt man die Leute ja auch immer so dar, als wären sie irgendwie doch sehr schlicht gestrickt und wollten nur irgendwem hinterherrennen, brauchen gute Melodie und dann bin ich halt für die und gegen die. Auch. Ist das so? Wie sind es die anderen?
Ich sehe das auch so und ich glaube, dass man dafür gar nicht schlicht sein muss. Wir funktionieren ja alle nicht über die Rationalität und die Analyse von Daten, sondern über Emotionen und deswegen funktioniert Framing in der Sprache auch so wahnsinnig gut und deswegen funktioniert Musik natürlich auch so gut und deswegen deutet Leuten Bewegungen, die ja, zumindest mal in ihrer Eigenwahrnehmung sich unbedingt als Protest verstehen, also Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, deuten die ja wiederum, weil sie, glaube ich, keine eigenen geilen Songs schreiben können, alte Songs um und dann läuft da plötzlich Freiheit vom armen Westernhagen, der dann irgendwann sagen muss, nein, nein, das stimmt so nicht. Ja, also ich glaube, der Protest braucht Pop. Ja.
Pop, Protest und Politik hängen total eng zusammen, weil Politik muss plakativ sein, damit die Komplexität, die hinter politischen Prozessen steht, überhaupt in der Bevölkerung ankommt, unmittelbar. Pop-Parolen oder Pop-Songs haben eben auch eine Plakativität. Und das verbindet Pop und Politik, die Reduktion von Komplexität auf eine Parole, auf einen Slogan, den man mitsingen kann. Keine Macht für niemand. Und das euphorisiert, das gibt eine Haltung. Man gibt aber auch das Verständnis, oh, ich habe es kapiert, ich weiß, worum es geht. Meine Haltung hat einen Begriff, hat einen Satz, hat eine Parole. Und so funktioniert sehr viel Politik auch, dass nicht so viele so wirklich einen Deep Dive in Realpolitik machen, sondern lieber das, was nach außen getragen wird, gerne in Talkshows oder in anderen Medien und so weiter, Schlagzeilen aufgenommen werden, Parolen, Phrasen aufgenommen werden, die trägt man rein und man denkt, man wäre politisch gebildet oder aufgeklärt.
Und das geht ja sogar bis in die Personen mit rein. Also der Personenkult ist ja auch ähnlich in der Politik und beim Pop. Also das wird ja nicht mehr geguckt, was hat der Mensch im Hintergrund eigentlich alles schon gemacht und was hat er alles gelernt und wie sieht eigentlich genau das Programm aus, sondern der ist mir sympathisch, der ist authentisch, dem glaube ich, das ist genau das Gleiche. Ja? Das ist bei Popstars genau das Gleiche und das ist so, funktioniert der Mensch. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Ich versuche natürlich auch gegen meine eigene Menschlichkeit anzuarbeiten und immer schön nachzurecherchieren, aber ich nehme an, ich funktioniere genauso, ja, und nehme auch Authentizität wahr oder eben nicht und deswegen glaube ich Leuten oder nicht, so sind wir.
Ja, aber Authentizität ist ja ein super wichtiges Stichwort, ich hatte es auch schon eingangs erwähnt, wie kann ich noch heute als Popstar authentisch sein, wenn so viel über die Verkaufe geht, wenn so viel, ich meine, ganze Person alles so inszenieren muss, um, früher waren es Platten, heute Konzertkarten zu verkaufen, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Da sind wir also endlich bei der Authentizität.
Ja.
Ich glaube, Authentizität ist einfach, das ist ein Marketing-Tool. Man braucht die Vorstellung, dass jemand als Star so ist, wie man ihn wahrnimmt. Und das vergisst natürlich, wir haben einen Star, der auf einer Bühne steht, ist nicht die Person, die es im Privatleben ist, mit seinen Freundinnen ist, bei Aldi im Supermarkt ist oder sonst wo. Man denkt immer, die Person, die Star-Person muss identisch sein mit der Person hinter dem Star. Das ist so ein Begehren von Fans, aber dieses Label Authentizität, das muss man abschaffen. Das ist zu nichts wert. Das ist nur zum Verkaufen eine situative Glaubwürdigkeit. Oh, da ist keine Trennung zwischen der Bühnenfigur und dem echten Menschen. Und dann gibt es Boulevardpresse, Paparazzi, die dann Fotos machen, Madonna, kurz nach der Geburt, Wahnsinn im Garten, das hat uns Welten aufgeschlossen.
Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ja, jetzt habe ich auch mal Taylor Swift in der Jogginghose gesehen oder ob es um politische Botschaften geht, die ich glauben möchte oder auch nicht, wo ich ja auch glauben will. Nee, denkt die wirklich so, ne?
Ich möchte das auch mal ein bisschen differenzieren, weil das kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Musik das dann ist. Also was ist das Authentische bei Helene Fischers Musik? Ich musste mal eine Platte von der besprechen. Das war noch ein paar Jahre vor der ganzen KI-Diskussion, aber es ist wirklich, da wenn man einfach ein paar Begriffe nimmt, wie Sonne, Liebe, du und ich, das ich und du Müllers Kuh, und das zusammensetzt mit irgendwie genauso mit Musik, die genauso klingt, dann kommt sowas dabei raus. Da ist nicht viel Authentizität zu holen, da kann man sich wirklich auf den Kopf stellen, da ist einfach nicht viel, weil wenn die authentisch wirklich so ist, dann ist die wahnsinnig flach und denkt immer nur darüber nach, dass sie gleich mit ihrem Liebsten irgendwie eine ganz schöne Zeit im Garten haben will. Und das glaube ich ja gar nicht. Okay. Dass natürlich das Ganze eine Marketingmaschine ist, ist klar. Aber ich bin bereit, bei jedem Künstler, jeder Künstlerin, auch bei total als flach geltenden, schon den zuzugestehen, dass die das, was sie wirklich denken, da auch reinbringen. Ja? Auch wenn das jetzt nicht mein Fall ist. So. Es muss nur einfach auch da sein. Bei manchen Leuten ist ja überhaupt nichts im Text.
Herr Biazza, gehen wir mal jetzt wieder zurück auf die Protestsongs. Welchem Star kann ich glauben und warum und welchem nicht? Kann ich da überhaupt eine Entscheidung treffen? Oder geht es dann wirklich nur darum, was mich jetzt einfach musikalisch mitreißt und egal, wie er oder sie auftritt?
Also ich halte Helene Fischer auf ihre eigene Art durchaus für authentisch. Also, okay. Ich
kommen wir aber mal von Helene Fischer weg, weil die macht ja jetzt keine expliziten Protestsongs.
Ich will nur sagen, ich glaube der auch. So, und deswegen würde ich vermuten, dass es am Ende auf das Gefühl des Hörers, und dann wird es ja wieder komplizierter, irgendwann der Konsument wird und so. Und ich schreibe jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren über diesen Zirkus-Pop und immer wieder landet man bei Authentizität und ich merke, dass ich es nie definiert bekomme. Und ich würde trotzdem behaupten, dass man es an irgendeinem Punkt sehr oft spürt, ob da jetzt eine gewisse Stimmigkeit und eine gewisse, das muss ja gar nicht eine Deckungsgleichheit der Person mit dem Inhalt sein, sondern einfach nur eine Deckungsgleichheit, dass der dargebotene Inhalt wirklich gefühlt ist. nehme ich dem ab, dass das gefühlt ist, was da rauskommt. Hm. Und ab da würde ich dann auch den Protest den Leuten erstmal glauben. Und im nächsten Schritt kommt dann natürlich aber, und dann wird es für uns, für Touristen und Akademiker und so interessant, dann kommt natürlich der Kapitalismus und verleibt sich alles wieder ein und dann wird es final kompliziert.
Ja, auch die Musikindustrie ist ja doch irgendwie am Ende immer noch so ein alter weißer Männerladen, der Geld machen will. Ne? Also wer kann sich da überhaupt äußern? Wer hat wie viel Erfolg? Da gibt es ja immer noch sehr viel Einfluss, der vielleicht nicht mehr so groß ist wie noch vor Jahrzehnten, weil jetzt auch über Social Media eine gewisse, tja, weiß ich nicht, Demokratisierung stattgefunden hat. Aber
ich
das
muss
ist
protestieren.
Ja, bitte.
Ich muss protestieren. Ich glaube, dass das Moment der Authentizität nur in meinen eigenen Narzissmus als Fan zurückführt, dass ich bestätigt werden möchte. Ich kann mich doch nicht irren in diesem, okay, Star, weil das ein Mensch ist. Und wenn ich mich irre, dann muss ich an mir zweifeln und so weiter. Mich interessiert jetzt nicht, ob das Song-Ich, das mir einen Song präsentiert, identisch ist mit dem Sänger und das wieder identisch mit dem Menschen, das interessiert mich nicht. Ich will einen starken Song haben, der eine Haltung hat, der was in mir auslöst. Es soll ja in mir was auslösen und mich vielleicht im besten Falle zu einem Handeln bringt oder halt nur zu einem Nachdenken. Es ist immer das Rückspielen der Authentizität auf mich selbst und hat nichts mit der Person zu tun, die ich für authentisch halte oder die sich als authentisch vermarktet, weil im Marketing und auch die Plattenfirmen, da glaubt niemand an Authentizität. Niemand will sagen, das ist ein Star authentisch. Man sagt einfach nur, dass Menschen, die dann einen Song hören oder einen Star sehen, denken, da stimme ich zu, die korrespondiert mit meinen Werten, empowert mich und so weiter. Ich möchte nicht enttäuscht werden. Das hat nur was mit mir zu tun, mit niemandem anders, und das ist eine strategische Planung. Deshalb weg mit Authentizität, das schränkt den Raum von Kunst, Protest und Politik ein.
Am Ende hat es vielleicht ja auch eine eigene Dynamik, der Song. Es gibt ja auch diese Geschichte von Diana Ross, dass sie irgendwie jahrelang nicht wusste, was sie eigentlich mit einem Coming Out meint, als sie es gesungen hat oder so. Und trotzdem ist es so eine Hymne geworden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Musik an sich angehen. Lassen wir jetzt mal die Künstlerin dahinter weg. Was sind denn typische tolle Elemente, die einen Protestsong auf jeden Fall gut tun? Wir wollen mal einen backen. Herr Biazza, fangen Sie doch mal an.
Ich finde, glaube ich, sehr richtig, was Herr Kleiner ganz am Anfang irgendwann gesagt hat, dass er sich in irgendeiner Form auflehnt gegen Normalität. Und er kann es aber auch über einen Bruch in der Musik machen und durch die Haltung in der Musik. Das wäre mal mein erster Versuch, den ich weiterreichen will.
Dann reichen
Widerspruch
wir weiter.
Oder Zuspruch.
Haben die anderen noch Ideen?
Das hilft auf jeden Fall, wenn man eine textliche Qualität liefern kann. Also wenn ich an Tonsteine Scherben denke und diese sehr theaterhafte Art und Weise, wie die dramaturgisch ihre Songs ja immer alle konstruiert haben. Ne? Also in der ersten Strophe, Mensch, Meier, ist man irgendwie noch alleine, und dann rufen beide und dann rufen alle. Ne? Also diese Dramaturgien in diesen Texten zum Beispiel, die also irgendwie sinnbildlich steht für, wir wollen alle zusammen damit machen. Erst fange ich an und dann machst du mit. Und das hat ja eine starke Dramaturgie, und da hat ja auch Rio Reiser hatte ja auch unheimlich tolle Sprachbilder. Ich glaube, das hilft. Dann hilft auch, wenn man nicht so kompliziert ist in diesen Texten. Und natürlich, wie bei einem Haiku, muss irgendwas Emotionales auch dabei sein. Deswegen gibt es ja immer so das lyrische Ich so häufig, dass dann Leute auch wirklich sich selber da quasi reinbringen, um wieder die von Herrn Kleiner so gehasste Authentizität so vorzutäuschen. Aber damit kommt dann halt das Emotionale da rein, weil da plötzlich einer agiert. Und es gibt Bands wie die Sterne, ganz bewusst geht es da gar nicht so sehr um ich und um meine persönliche Erfahrung des Sängers, sondern es ist anders gehalten. Das ist eine andere Art von politischem Versuch. Der wirksamere ist auf jeden Fall der, das lyrische Ich da auch so reinzubringen und eben vermeintlich persönlich dabei zu sein.
Herr Kleiner?
Melodie, Refrain und ein guter Titel. Also in meinen Gesprächen mit den MusikerInnen war das immer das, was unterm Strich geblieben ist. Ich habe gefragt, wann ist ein guter Protestsong ein guter Protestsong? Und das, was von allen kam, war, also der Refrain ist entscheidend für alles und es braucht eine Melodie. Es darf nicht amelodisch und so weiter sein, damit es groß rausgeht, ein großes Publikum erreicht und so weiter und nicht im eigenen Vorgarten stehen bleibt. Und da könnte man mal, gibt es kein Buch zu der Geschichte des Protestsongs aus solchen Perspektiven mal herauszunehmen, welcher wirklich erfolgreich war und groß war. Nur ein Land von den Broilers ja Stadionrock, der funktioniert ganz genau so. Pure von Vernunft darf niemals siegen, Tokotronic funktioniert ganz ähnlich. Das ist ein, das, was die Musikerinnen mir gesagt haben, ja.
Wobei, dann könnte Herr Biazza widersprechen, der war jetzt bei Kendrick Lamar. Er ist sehr erfolgreich, er macht Rap, er macht Protestsongs, die sehr erfolgreich sind, aber die sind ja jetzt nicht einfach gestrickt.
In gewisser Weise ist er womöglich die Gegenthese zu dem, was ich davor gesagt habe, dass wir alle nicht rational, sondern rein emotional funktionieren, weil der ja Begeisterung dadurch weckt, dass Menschen sich über Tage an die Entschlüsselung der Codes in seinen Texten setzen und das feiern. Ich würde sagen, der hat kaum Hits jetzt nur auf die Musik bezogen. So, das ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung Musik, die von Herrn Kleiner genannten Kriterien alle eigentlich nicht hat und ja in Köln das Stadion gefüllt hat. Kendrick ist irgendwie eine Anomalie.
Ich wollte eigentlich noch sagen, weil es auch so aktuell ist, die Geschichte von Beyoncé, weil das passte noch ganz gut zu unserer Diskussion, wo steckt überall Politik quasi drin?
Ja.
Die trug ja bei einem Konzert kürzlich bei ihrer Cowboy-Carter-Tour ein T-Shirt mit Buffalo Soldiers, also es waren schwarze Einheiten im Bürgerkrieg oder kurz nach dem Bürgerkrieg, die eben gegen die indigene Bevölkerung dort kämpfen musste. Und hinten drauf, was man aber nicht sah auf der Bühne, was man aber weiß, wenn man das T-Shirt anscheinend kennt, und das haben natürlich gleich findige Menschen gefunden, hinten drauf ist ein langer Text auf diesem Shirt, wo dann indigene Völker in eine Reihe gestellt werden mit Ganoven und mit Revolutionären. Und die Indigenen wären ja gegen die Ordnung gewesen und gegen die Besiedlung und gegen die Ordnung und gegen den Frieden. Und das wurde natürlich dann Beyoncé total vorgeworfen. Und ich bin sicher, dass sie damit zwar was Politisches gemeint hat, aber nicht das. Also die Frage ist auch so ein bisschen, wo steckt man seinen Protest eigentlich hin? Bei ihr war das auf dem Rücken, sie hat das überhaupt gar nicht gezeigt, sie hatte so ein Cape drüber. Aber trotzdem hat es einen Riesenaufschrei und einen Shitstorm gegeben und sie muss da jetzt immer noch mit kämpfen mit diesem ganzen Thema.
Wobei man sich bei Beyoncé ja eigentlich auch schon als politischen Akt möglicherweise begreifen kann, dass sie ein Country-Album macht und damit sich als schwarze Frau wieder eine Musik zu eigen macht, die ihr letztlich auch geraubt wurde und lange als weiß galt. So, ne?
Tina Turner hat das schon viel früher gemacht, sage ich immer gern bei dieser Gelegenheit. Tina turns the country on. In den 70ern schon.
Wir wollen mal kurz einen Ausblick wagen. Wir sind so ein bisschen die Jahrzehnte durchgegangen, hatten Punk, Rap, Soul, Funk, Schwarze, die sich wieder vermeintlich weiße Musik zu eigen machen, klare politische Botschaften. Gibt es irgendwelche Trends aktuell, wo man sagen kann, da wird die Protestmusik, der Protestpop hingehen oder von der erwarte ich mir noch was oder bei dem, da könnten wir noch was hören?
Ich glaube, die vielleicht wirkmächtigeren Protestsongs kamen zuletzt ja gar nicht von den Bands, die uns so einfallen, weil wir sie in den Plattenregalen haben, sondern ich musste vorhin noch an einen gewissen Oliver Anthony denken. Das ist ein Folksänger, der so ein Video gemacht hat, wo er im Wald steht mit einer Resonator-Gitarre. In 2023 war das. Der war völlig unbekannt vorher und ist dann auf Platz 1 der US-Charts gekommen mit Richmond, North of Richmond.
Ah ja, ja genau, das kenne ich.
Und also nördlich von Richmond, der Stadt, die er da besingt, liegt Washington, also ein Song gegen die Geldsäcke in Washington, die alle lügen und betrügen, ne, soweit.
Also aus dem rechten Lager.
Genau, aber es geht dann weiter und er richtet sich dann gegen Sozialhilfeempfänger, die nur Kekse fressen und fett werden und die wir alle alimentieren mit unserem Geld, das wir dann nicht mehr haben und so. Und das war ein Riesenhit. Ich weiß nicht, ob es noch zum Trend taugt, weil es, glaube ich, zu gegenwärtig ist, aber der aktuelle Protestsong kommt in meiner Wahrnehmung oft von rechts gerade.
Wie sehen es die anderen? Ja, kommt er von rechts, weil das gerade noch das ist, wo sich nicht alle Popfans
einsetzen. Das würde ich immer unterschreiben. Ich würde aber auch noch einen Trend versuchen so auszumachen. Und zwar glaube ich, dass Social Media und damit zusammenhängende Phänomene, Shitstorms und so weiter, immer stärker wahrgenommen und auch eben dagegen protestiert wird. Also dieses Ablehnen vom Digitalen, weil man das plötzlich wahrnimmt als Gefahr und so, gibt es ja in wahnsinnig vielen Rap-Songs auch. Also da geht es ja ganz viel um die Haters immer, die einen haten und das wird schon alles stark thematisiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch tatsächlich so bleibt. Aber ansonsten glaube ich auch, also dass auf jeden Fall auch Protestsongs auch aus dem rechten Lager verstärkt kommen oder es wird sich versucht, andere Songs zu ermächtigen. Das glaube ich auch, ja.
Herr Kleiner, wie sehen Sie es? Ist der heutige Protest, kommt der von rechts?
Schwerpunkt des musikalisch erfolgreichen Protestes in der Szene ja, aber meistens ist zum Glück rechte Popmusik so dermaßen schlecht, dass sie den Mainstream nicht erreicht, weder textlich noch musikalisch. Aber da ist auf jeden Fall Musik sehr, sehr wichtig, auch für die neurecht neofaschistische Jugend. Ich glaube aber, dass die Entscheidung darüber, wie stark Protestsongs junge Generationen, darüber kann ich als über 50-Jähriger nicht mehr reden, prägen wird, ist, wie wichtig Musik in dem Mediennutzungsmix sein muss. Social Media steht über allem und da spielt natürlich Musik eine Rolle, da spielen aber auch andere Dinge eine Rolle. Und auch die Bewertung von Musik und auch diese Shitstorms, wie beschrieben. Also ich glaube, dass die Zukunft des politischen Pop-Songs, Protest-Songs daran hängt, wie wichtig in den nachfolgenden Generationen Musik als Musik ist und welchen Stellenwert Musik im Leben einnimmt. Und wenn das eben nur noch ein neben anderen darstellt, dann ist auch das Moment vielleicht der politischen Agitation über Pop gar nicht mehr so die Frage.
Oder es müssen andere Formate sein. Ne? Also Musik, genau. Die Musik, die über Social Media wahrgenommen wird, die kommt ja in Brocken, die kommt ja in kleinen Häppchen, die wird ja ganz anders benutzt und zerstückelt so. Und vielleicht muss dann deswegen auch der Protest sich in anderen Formaten einfach darstellen.
Ja, das ist ja nochmal eine interessante Frage. Wird der Stellenwert dann zurückgehen und deshalb auch überhaupt gar nicht mehr so eine agitatorische Kraft haben? Nee,
das glaube ich nicht. Es wird nur einfach ein anderes Format. Also wenn man jetzt von einem 3-Minuten-30-Song ausgeht, der eine Dramaturgie hat, was wir vorhin alles besprochen haben, das braucht ja gar nicht mehr zu sein. Also das ist gar nicht mehr nötig, dass jemand sich Gedanken macht, wie baue ich das eigentlich auf und so. Sondern es geht halt um gutierbare Häppchen. Und in diesen Häppchen wird es sich natürlich auch zeigen. Also Musik wird immer einen Stellenwert haben, solange Menschen hören können.
Herr Bierzer, wie sehen Sie es? Bleibt der Stellenwert?
Ja, ich glaube schon. Ich habe mich eine Zeit lang mal sehr intensiv mit KI beschäftigt und hatte zwischenzeitlich mal die These, dass KI diesen ganzen Apparat übernehmen wird. Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, es wird bleiben. Und mir fiel aber noch ein möglicher Trend ein, der sich an den Trend der Welt andockt, nämlich nochmal aufgegriffen der Protest des Aufstand gegen die Normalität. Und ich glaube, dass wir noch stärker, als wir es jetzt eh schon erleben, parallele Normalitäten erleben werden. Wir als Menschen werden unterschiedliche Dinge als normal empfinden und so, glaube ich, kann es sein, dass zwei völlig diametral entgegengesetzte Songs oder Aussagen als Widerstand ausgegeben werden und auch empfunden werden. Mhm. Und das könnte auch ein Grund dafür sein, warum wir uns schwerer tun, so den einen Protestsong zu identifizieren der vergangenen Jahre. Das wäre so mein Gefühl vielleicht noch als Mini-Trend.
Kann man jetzt mal sagen, okay, wenn dann der Widerstand auch vielfältiger wird, dann ist es ja vielleicht auch erstmal ja, was Gutes. Ja. Fight the Power, wie viel Protest braucht die Popmusik, hieß das Forum heute bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und meine Gäste waren Jakob Jatzer von der Süddeutschen, Professor Dr. Markus S. Kleiner, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Ich danke meinen Gästen und Ihnen fürs Zuhören und hören Sie weiter Musik. Tschüss.